Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Heimatmuseum finde ich sehr wichtig. Jeder Ort soll ein Heimatmuseum haben.
Also Heimatmuseum, also es klingt immer erstmal ein bisschen altmodisch oder verstaubt.
Also das triggert bei mir Heimat an, Heimat, die ich nie gefühlt habe.
Ein toller Rückblick auf ja, die eigene Kultur, auf die teilweise die eigene Familie, auf das, wo man selber von geprägt wurde.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast Museumswelten – Heimat neu entdeckt. Wir haben es gerade gehört, den einen gelten Heimatmuseen als muffig und spießig, wieder andere sehen in ihnen einen unersetzlichen Ort der Heimatverbundenheit. Doch was heißt Heimat im Museum überhaupt noch bei einer sich stetig wandelnden Bevölkerung? Und das mitunter schon seit Jahrhunderten und bis in unsere Gegenwart. Kann und muss das Heimatmuseum neu gedacht werden, um nah an den Menschen zu sein? Mein Name ist Joachim Meissner und ich bin mit diesen und noch anderen Fragen nach Fulda ins Von der Raum Museum gekommen. Meine Gesprächspartner sind der Leiter des Museums, Dr. Frank Verse, und Katja Galinski. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Leiterin diverser Projekte hier am Von der Raum Museum in Fulda. Guten Tag, Herr Dr. Verse. Guten Tag, Frau Galinski.
Guten Tag, Herr Meissner.
Guten Tag.
Ja, Herr Verse. Wir haben gerade schon ein paar erste Eindrücke und Assoziationen zum Begriff des Heimatmuseums gehört. Da heißt es dazu, die Heimatmuseen seien altmodisch und verstaubt. Was glauben Sie, wieso sind Heimatmuseen oft mit diesem Bild der verstaubten Rumpelkammer behaftet?
Ja, tatsächlich ist der Begriff Heimatmuseum mittlerweile ein Stück weit problematisch geworden, weil eben viele, wir haben das ja eben auch in der Anmoderation auch mitgehört, so ein bisschen so Volkskundemuseen eigentlich verbinden. Museen, wo man alte Möbel sieht, wo vielleicht landwirtschaftliches Gerät noch ist. Und das ist jetzt genau das, wo wir ja eigentlich von weg wollen und auch weg müssen. Gleichzeitig ist so ein bisschen ein Problem, dass der Begriff Heimat selber für viele Menschen heute problematisch geworden ist. Gravierend dabei ist noch, dass jeder sich unter Heimat ja auch was anderes vorstellt. Gerade in Zeiten hoher Mobilität, wo die Leute aus den verschiedensten Orten und Regionen, nicht nur Deutschland, sondern auch der Welt kommen, versteht jeder unter Heimat was anderes. Unter Heimat und ich will auch sagen, unter der eigenen Identität etwas anderes. Wenn ich mich da selbst als Beispiel nehmen will, ich bin in Plettenberg im Sauerland geboren. Ich habe also eine Heimat als Plettenberger, als Sauerländer, als Westfale, als Deutscher, als letztlich Europäer. Seit 2008 lebe ich in Fulda, also auch Fulda so ein Stück weit als Heimatbegriff. Und wenn Sie allein schon diese Kombination sehen, die finden Sie nicht nochmal in Fulda. Und so gilt es für viele andere auch. Und deswegen bevorzugen wir und viele andere Häuser auch lieber den Begriff als Regionalmuseum oder als Stadtmuseum, weil man da eben viel stärker eben den Bezug zum eigentlichen Inhalt herstellen kann.
Wie spiegelt sich denn die Dynamik des Heimatbegriffs hier in der Arbeit des Museums wider?
Also ein interessantes Beispiel ist, dass seinerzeit, als die Vertriebenen hier in Fulda ankamen, viele Landsmannschaften ihre eigenen Museen und Heimatstuben begründet haben. Das ist zum Beispiel die Leitmaritz-Heimatstube gewesen. Und diese Leitmaritz ist eine Stadt im Sudetenland. Und da sieht man diese Heimatstuben, die hatten ihre ganz große Zeit in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein.
Das war noch die erste Generation wahrscheinlich, die mit begründet haben, ne?
Genau, das war die erste Generation und in der Gegenwart hin sind die meisten Heimatstuben entweder schon aufgelöst oder befinden sich auch in Auflösung. Und da sieht man, wie sich so der Heimatbegriff verändert hat. In der ersten Generation fühlte man sich noch sehr stark der alten Heimat verbunden. Und in der zweiten, dritten Generation ist das offensichtlich gar nicht mehr der Fall oder zumindest in sehr abgeschwächter Form. Es gibt die Nachfolge nicht mehr. Und damit wird das auch ein Stück weit dann wieder nochmal ein Thema, wie wir diese Zeit nochmal dokumentieren. Aber wir können daran ablesen, am Verschwinden dieser Heimatstuben, dass sich da auf diesem Gebiet in der Bevölkerung, was die eigene Heimat- und Identitätsbegriff angeht, eine Menge getan hat.
Was kann denn ein Heimatmuseum wie das Von der Raum Museum zur Identität der Region beitragen?
Naja, wir sind ja ein Mehrspartenhaus. Das heißt also, gerade jetzt in unserem Haus sehen wir sowohl Kunst- und Kulturgeschichte als aber auch Naturkunde. Das heißt also, wir zeigen in gewisser Weise Osthessen unter einem Dach. Wer unser Haus besucht, erfährt also wahnsinnig viel erstmal über die Region selbst. Das ist sowohl für Leute, die zugewandert sind, interessant, als aber auch vielfach für Einheimische, die ganzen Aspekte der Region mitbekommen können und auf diese Weise auch so ein Stück weit eben über die Geschichte und damit über die Herkunft, über Entwicklungen erfahren und so im besten Sinne die Funktion Zukunft braucht Vergangenheit im Heimatmuseum begründen können.
Haben Sie da Beispiele für eine Identitätsbildung oder so mit konkreten Objekten oder Gegenständen oder Zusammenhängen?
Ja, also wir haben natürlich verschiedene Beispiele, die wir im Haus nennen können, wo wir auch Entwicklungen aufzeigen können. Also zum Beispiel, wie hat sich Fulda überhaupt begründet als Klostergründung? Deswegen im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands ist in Fulda der Katholizismus und damit auch eher eine konservative Ausrichtung im Bürgertum wesentlich stärker als in anderen Regionen. Das kann man begreifen, wenn man sich mit der Geschichte.
Also zum Beispiel im Verhältnis zum Rhein-Main-Gebiet oder so, ne?
Genau, zum Beispiel oder zur Landgrafschaft nach Norden in Richtung Kassel, wo wir eine ganz andere Prägung haben, die dann nach der Reformation im Wesentlichen aus dem protestantischen Milieu entstammt.
Mhm. Aber was hat das jetzt mal mit Identität zu tun?
Ja, man begreift, wie sich die Region insgesamt entwickelt hat. Der Katholizismus prägt ja auch die, sage ich mal einfach, Altbevölkerung in der Region und unterscheidet sich damit von der Altbevölkerung in anderen Regionen und bildet auch eben eine wichtige Grundlage für die Identität, fürs Selbstverständnis der Leute.
Mhm. Hat sich da was verändert inzwischen? Also wenn Sie sagen Altbevölkerung, dann gehe ich mal von der Neubevölkerung aus und da scheint mir ja irgendwie dann der Katholizismus vielleicht nicht mehr so verankert zu sein, oder?
Genau, Fulda gilt in Hessen nach wie vor als katholische Hochburg. Dabei sind in der Stadt inzwischen nur noch 44% der Bevölkerung katholisch. Also da sieht man, wie sich diese Entwicklung in den letzten Jahren verändert hat.
Jetzt nochmal eine Frage weiter. Also hier sind ja Objekte, Gegenstände ausgestellt, die auch sozusagen Zeitzeugen dafür sind, wie sich Dinge verändert haben. Haben Sie dafür Beispiele? Vielleicht auch Frau Galinski, haben Sie irgendwelche Ideen, wie sich sozusagen Identität hier verändert durch Objekte, die Sie hier im Fonderaum-Museum abbilden oder durch Projekte, die Sie vielleicht auch machen?
Ja, also das Museum hat sich genauso in den letzten Jahren stark gewandelt, genauso wie sich die Gesellschaft gewandelt hat. Die Gesellschaft ist diverser geworden, die Religionszugehörigkeit, von der gerade die Rede war, hat sich verändert. In Fulda sind noch rund 40% der Bevölkerung katholisch, der Rest eben nicht mehr. Die Gesellschaft hat sich verändert, ist diverser geworden und so hat sich auch das Museum sehr stark gewandelt und das wirkt sich auf alle Bereiche der Museumsarbeit aus. Der Internationale Museumsrat ICOM hat jetzt gerade eine neue Museumsdefinition auch in der deutschen Fassung veröffentlicht. Es geht eben nicht mehr nur noch um die klassischen Museumsaufgaben, das materielle, immaterielle Erbe zu sammeln, zu forschen, zu bewahren, auszustellen oder zu interpretieren, sondern es geht auch darum, barrierefrei, inklusiv zu sein, sich der partizipativen Arbeit mit Communities zu widmen. Und das ist genau ein Ansatzpunkt, wo ich jetzt gerade darauf eingehen wollte, auf das Fonderau-Museum, was vor 3 Jahren ein Projekt veröffentlicht hat, das Zeitzeugenprojekt, das sich Fulda erzählt nennt, bei dem wir die Fulderinnen und Fulderer aufgerufen haben, also ein öffentlicher Aufruf in der Zeitung, über die Medien, ihre Lebensgeschichten zu teilen, ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg oder die Nachkriegszeit. Und das Projekt ist gestartet mit einer Ausstellung, ist aber langfristig angelegt und wir möchten da die Neuausrichtung des Hauses bzw. der Dauerausstellung begleiten. Sie sprachen gerade die Objekte an. Unsere Dauerausstellung, wenn ich die kulturgeschichtliche Dauerausstellung anschaue, die beginnt in der Vorgeschichte, endet in der Gegenwart, ist sehr stark objektbezogen. Und mit dem Zeitzeugenprojekt möchten wir gerade die persönlichen Geschichten auch ins Museum holen, die persönlichen Geschichten der Menschen und aber auch unsere Sammlung und um Objekte der Zeitgeschichte ergänzen. Also es geht uns da auch um eine partizipative Sammlungsarbeit, um die Sammlung gemeinsam aufzuarbeiten oder zu ergänzen mit der Stadtgesellschaft.
Gut, also mit dieser Konzeption, wie wir es jetzt gehört haben, sind Sie ja im Sinne des Podcasts nah am Menschen in Fulda, so könnte man es ja auch beziehen, in Bezug auf Regionalität, Heimat, Identität. Was haben die Zeitzeugengespräche da gezeigt oder deutlich gemacht und wie wichtig ist eigentlich fürs Museum, aber auch für die Region, für die Stadtgesellschaft überhaupt ein solches Format?
Ja, also zunächst kann man sagen, dass unser Aufruf damals auf große Resonanz gestoßen ist. Es haben sich ganz viele Personen beim Museum gemeldet. Das war einmal sehr positiv und schön für uns als Haus zu sehen, dass die Stadtbevölkerung gerne partizipieren und mitmachen möchte bei dem Museum und teilhaben möchte. Und wir haben da auch Objekte erworben von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das ist ein konkretes Beispiel, kann ich vielleicht nennen. Das ist von Joachim Zint, den wir auch als Zeitzeugen befragt haben. Er hat uns aufmerksam gemacht auf ein Fenster an einem barocken Palais mitten im Stadtzentrum, das von seinem Vater, der in der Nachkriegszeit dort als Hausmeister gearbeitet hat. Die Familie hat dort auch in der Nachkriegszeit gelebt und er hat dort viele Fenster, aber auch an anderen Orten in der Stadt repariert. Und eines dieser Fenster ist noch erhalten geblieben. Und durch diesen Zeitzeugen sind wir darauf aufmerksam geworden, sozusagen verbunden mit seiner Familiengeschichte. Das Besondere ist, das Fenster ist zusammengesetzt aus Glasresten mit einzelnen kleinen Leisten. Und wir konnten das damals für ein Ausstellungsprojekt sichern, auch in unsere Sammlung aufnehmen. Und es spiegelt die Zeit des Mangels in den Nachkriegsjahren, ist aber gleichzeitig auch verbunden mit der persönlichen Geschichte dieses Zeitzeugen. Und das zeigt sehr schön, wie über diese Personalisierung die Geschichte sich andere Perspektiven deutlich werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie im Nachkriegszeit anhand so eines Objektes persönlich dargestellt werden kann im Museum. Aber gerade wenn wir jetzt auf den Heimatbegriff auch schauen, ist das natürlich ein großes Thema auch in der Nachkriegszeit, das Flucht und Vertreibung, die Migration. Die Stadt ist gewachsen in dieser Zeit. Wir haben Interviews auch mit damals Vertriebenen geführt, die auch davon berichten, eben von Heimat, die mit dem Verlust verbunden ist, also sowohl die positiven, aber auch negativen Seiten. Sie haben in der Stadt Fulda ihre neue Heimat gefunden und gleichzeitig aber auch vom Verlust der alten Heimat. Und wenn wir jetzt das Projekt fortführen, können wir natürlich auch weitere Perspektiven dort einbringen von der Stadtgesellschaft heute, die natürlich auch eben, wie wir gerade schon gesagt hatten, viel diverser geworden ist. Und das Thema Migration zieht sich ja sowieso durch die Geschichte von den Anfängen bis heute. Aber speziell bei den Projekten haben wir eben gesehen, wir holen diese anderen Perspektiven eben auch ins Museum und können so auch unsere Dauerausstellung oder unsere Sammlung, unsere Objekte ganz neu befragen und haben ja auch heute vor dem Hintergrund von Krieg, von Klimakrisen, wir stellen ja nicht nur die Geschichte aus, sondern auch die Natur der Region Osthessen in unserem Museum, also vor dem aktuellen Hintergrund, den aktuellen Fragen und auch Krisen der Zeit kann man natürlich so die gesellschaftlichen Herausforderungen auch in das Museum holen, das Museum als lebendigen Ort für diese Debatten auch öffnen, um da diesen Diskurs auch zu führen.
Wird denn dieser Diskurs geführt? Also gibt es einen Austausch auch vielleicht unter den Zeitzeugen oder also wenn man es gerade noch auf eine Phase bezieht, wo es ja wirklich noch Zeitzeugen gibt, die erzählen können, also Nachkriegsgesellschaft, gibt es da auch einen Austausch, wo sich Menschen einbringen können, die, sagen wir mal, ähnliche Erfahrungen auch gemacht haben, nur nicht eben 1945 folgende, sondern vielleicht 1990 folgende oder 2020 folgende, also wie auch immer. Also wo sozusagen das Museum identitätsbildender Ort ist. Also wäre sowas denkbar oder ist sowas denkbar oder ist es sogar passiert?
Also zukünftig, wir haben Zeitzeugengespräche geführt, die aber eher im Veranstaltungsformat, die aber eher jetzt im Kontext des Ausstellungsprojektes standen. Zukünftig bietet es aber auf jeden Fall natürlich sehr viele Chancen in allen Bereichen der Museumsarbeit, auch zwischen den Generationen sich auszutauschen, unterschiedliche Erfahrungen zu teilen und gerade auch im Bereich von Bildung und Vermittlungsprojekten, auch für Schulklassen, aber auch unterschiedliche Veranstaltungsformate, da sehe ich großes Potenzial. Und auch mit neuen Medien, die wir einsetzen können, gibt es sicher viel Potenzial, um solche Vermittlungsprojekte zu fördern. Das hat aber so jetzt im Moment noch nicht stattgefunden.
Also wenn ich an Heimatmuseen oder Regionalmuseen denke, dann habe ich immer so die Situation vor Augen, man ist als Grundschüler mal durchgeführt worden, so lernt ihr mal kurz eure Heimat kennen und dann sind die Leute nie wieder ins Museum gegangen. Machen Sie diese Erfahrung auch und vor allem vor dem Hintergrund, dass ja auch unsere Schulklassen heutzutage alles andere als homogen sind, sondern die sind ja sehr heterogen. Wir haben jetzt aus der Ukraine sehr viele Kinder hier beispielsweise zwangsweise sozusagen. Es gibt aber auch Geflüchtete, es gibt aber auch noch andere Gründe, warum Menschen aus der EU zum Beispiel mobil sind oder eben durch das Schengen-Abkommen gibt es ja auch wirtschaftliche Gründe, warum Leute sich irgendwie wohin bewegen. Also wie sieht's da eigentlich aus?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die Sie da ansprechen, weil die Bevölkerung ja auch immer heterogener wird. Also wir kommen ja aus einer Zeit, da hat Museen in erster Linie das sogenannte Bildungsbürgertum ansprechen wollen. Das heißt, man hat eigentlich eine Ausstellung gemacht und erwartet, dass die Leute von sich aus kommen. Das ist heute so gar nicht mehr automatisch der Fall. Und auch hier, so wie die Gesellschaft immer diverser wird, sind natürlich auch die Ansprüche an ein Museum immer stärker unterschiedlich und vor allem auch der Hintergrund, mit dem die Leute kommen und Wissen im Museum im besten Fall erwerben wollen, ist auch immer stärker unterschiedlich. Und das heißt, die Herausforderung, wie gehen wir damit um, ist tatsächlich immer stärker gesteigert. Und das trifft vor allem auch die Vermittlungsformate. Wir wissen zum Beispiel, früher Museen waren sehr stark textlich aufgebaut. Also um Wissen zu vermitteln, hat man sehr viel lesen müssen. Das wollen die Leute heute eigentlich gar nicht mehr. Deswegen versuchen wir da auch ein Stück weit mit modernen Medien und mit anderen Medien zu arbeiten. Da sind zum Beispiel interaktive Modelle, die bespielt werden. Da sind Filme, Texte, wo man einfach auch mal hineinhören kann. Und die verschiedensten anderen Formate, mit denen wir auch ein Stück weit experimentieren und einfach mal gucken, wie kommt das bei unseren Besuchern an. Auch die anderen Vermittlungsebenen, wir gehen sehr stark noch über Zeitungen oder über das Internet. Wir müssen gucken, dass wir unsere Besucher auch über die sozialen Medien stärker ansprechen.
Gibt es da nicht auch die Chance zu sagen, anders als früher bei einer Tafel kann ich ja nicht in 5 Sprachen zum Beispiel irgendetwas positionieren neben einem Objekt, das vielleicht die Größe von einer Vase hat, aber ich habe dann 3 Schautafeln daneben, die in unterschiedlichen Sprachen agieren, dass ich im Internet oder mit den digitalen Medien natürlich sprachlich ganz anders arbeiten kann, weil wir ja von der Heterogenität zum Beispiel auch von Schülern gesprochen haben. Ukrainische Schüler können jetzt nicht einfach, kann man nicht von ausgehen, dass sie das verstehen sofort, was ihnen da auf Deutsch gesagt wird. Also sind das nicht auch Chancen, die Sie dabei nutzen können?
Ja, das sind Chancen, die wir perspektivisch auch wesentlich stärker nutzen als im Moment. Im Moment sind wir beim Deutschen und ein Stück weit beim Englischen, aber gerade die Medien geben Möglichkeiten, andere Sprachen zu haben, aber auch leichte Sprache. Es geht ja auch um Inklusion. Das sind ja auch viel weitergehende Themen nochmal. Wir versuchen auch viel stärker zum Beispiel auch sehbehinderte Menschen anzusprechen, Menschen im Rollstuhl. Auch da versuchen wir das Angebot zu erweitern und vieles ist dann eben auch über Medien leichter möglich. Wir können auch andere Inhalte vermitteln, indem wir sagen, zum Beispiel im Text kürzer sind und dann Leuten vermitteln über QR-Codes etc. auf Inhalte nochmal zuzugreifen, die wir dann selber direkt in der Sammlung nicht ausstellen müssen.
Sie hatten ja mal auch eine Ausstellung zur historischen Migration oder Migrantinnen in Fulda, weil Fulda ja anscheinend auch nicht nur jetzt nach 1945, darauf hatten Sie sich jetzt mit dem Zeitzeugenprojekt bezogen, Frau Galinski, sondern schon sehr, sehr lange eigentlich eine Siedlung oder ein Ort war, an dem Migration sozusagen gleichsam selbstverständlich war. Können Sie das vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen? Wie sehr ist denn Fulda sozusagen einem permanenten Wandel unterworfen? Und ja, vielleicht auch hat die Ausstellung dabei was bewirkt? Welche Rolle hat die denn dabei gespielt?
Also die Ausstellung war damals entwickelt worden in einem Schulprojekt, also ist von Schülern erarbeitet worden, die sich mit historischen Migranten beschäftigt haben.
Was sind denn mal ganz kurz, was sind denn historische Migranten?
Ja, also der Begriff Migration wäre ja im Prinzip schon allein Podcast füllend.
Okay, können wir es vielleicht kurz machen?
Wie bezeichnen wir heute Migranten? Heute würde man eher sagen Migration, das sehen wir eher als Leute, die von außerhalb nach Deutschland kommen. Also sehen wir einfach im Prinzip Deutschland. Wenn ich das zurückgreife, die Kleinstaatlichkeit, dann war zu Zeiten der Fürstabtei Fulda war theoretisch auch schon der Migrant, der aus Franken kommt, den wir heute gar nicht mehr so sehen würden. Das heißt also, dieser Begriff selber, wenn man sich damit ernsthafter beschäftigt, ist natürlich auch im Laufe der Zeit einem Wandel unterworfen. Was aber bei den historischen Migranten der Fall ist, sind letztlich Leute, die in früheren Zeiten nach Fulda eingewandert sind. Das fängt schon sehr früh an mit Bonifatius eigentlich, der hier als Missionar aufgetreten ist und aus dem angelsächsischen Bereich kommt. Das geht weiter über Sturmius, den Gründer des Klosters Fulda, der aus Bayern kommt. Wir könnten das weiterführen über die großen Baumeister, etwa Dienzenhofer, der aus Franken stammt, oder auch Galassini aus Italien, bis hin zu verschiedenen Fürstäbten und Herrschern aus Fulda, etwa hier Bernhard von Baden-Durlach, der aus Durlach bei Karlsruhe kommt und der erste und einzige Kardinal zur fürstäbtlichen Zeit hier in Fulda war.
Wieso sind das Migranten? Also die sind hierher gekommen, dann sind die doch wieder gegangen, oder?
Einige sind gegangen, einige sind hier verblieben. Es sind letztlich Leute, die hier vorübergehend in Fulda leben oder eben aber auch dauerhaft. Das ist durchaus hier unterschiedlich, aber die vor allem Fulda geprägt haben auch, die also Bauwerke errichtet haben, die hier das religiöse, gesellschaftliche Leben geprägt haben. Und ohne die Fulda heute nicht so wäre, wie es nun einmal ist. Und das ist das Interessante eigentlich auch, sich mit Geschichte zu beschäftigen, weil es gleichzeitig auch wieder einen anderen Blick auf die Gegenwart ermöglicht, weil Migration eben schon sehr frühzeitig stattgefunden hat. Ich habe jetzt ja hier nur einige bekannte Persönlichkeiten genommen. Da gibt es ja von auch damals schon das Heer der Namenlosen, die über als Handwerker, die vielleicht auch im Zuge von Seuchen, von Kriegen etc. nach Fulda gekommen sind, deren Namen wir heute ja auch schon lange nicht mehr kennen. Und das, denke ich, ist immer das Spannende an der Geschichte, dass wir eben damit auch die Gegenwart mit anderen Augen sehen können. Und deswegen gerade auch mal so ein Thema wie Migration, was uns heute in der Gegenwart sehr stark beschäftigt, auch mal in die Vergangenheit projiziert, um auf diese Weise einen neuen Blickwinkel zu erhalten.
Aber ist es dann unter den Inhalten, die Sie jetzt eben beschrieben haben, ist es dann nicht sinnvoller, von Heimaten zu sprechen, also mehreren Identitäten auch, die sich immer wieder finden und verändern und entwickeln müssen?
Also bei unseren Besuchern natürlich im Hintergrund in jedem Fall, die haben verschiedene Heimaten. Das Regionalmuseum stellt natürlich immer die Entwicklung dar und auch diese Entwicklung, das zeigt sich ja eben, verläuft nicht statisch, sondern diese Entwicklung läuft in Sprüngen, ändert sich teilweise allmählich, ändert sich ja teilweise abrupt, aber immer wieder im Kontext der Menschen, die hier hergekommen sind und die hier gelebt haben. Im Endeffekt wird Fulda von diesen Menschen auch geprägt und das ist in der Vergangenheit und das ist in der Gegenwart so. Und da zeigt man eben auch, wir wollen gerade hier eben zeigen, dass hier in der Kulturgeschichte nicht irgendwas Fernes ausgestellt wird, was uns heute gar nicht mehr interessiert, was für uns eigentlich gar nicht mehr von Belang ist, sondern dass wir in einer Entwicklungslinie stehen, wo die Gegenwart sich eben zum Teil aus der Vergangenheit erklärt und wo man umgekehrt dann eben auch Rückschlüsse ziehen kann, zumindest ein Stück weit, wie die zukünftige Entwicklung sein wird.
Und das Museum als ein Ort, Frau Galinski, Sie hatten es vorhin gesagt, wo Sie versuchen, Menschen reinzuholen ins Museum, die das Museum auch mitgestalten, die das Museum mit ihren Fragen vielleicht, na, bestürmen will ich jetzt nicht sagen, aber doch konfrontieren, ist das so?
Ja, also das zeigt sich zum Beispiel bei Ausstellungsprojekten, wo wir mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten, sei es schon in der Konzeption oder aber auch, dass sie bestimmte Teile einbringen, wie im Fall der Zeitzeugeninterviews. Da laden wir auf jeden Fall bei den unterschiedlichen Projekten auch zum Mitmachen ein, denn die Menschen sind für uns auf jeden Fall ganz wichtig in allen Bereichen der Museumsarbeit und die beschränkt sich eben auch nicht nur auf unser Haus oder die einzelnen Standorte, denn wir gehen auch raus aus dem Museum zu den Menschen, wie im Fall etwa gerade im ehemaligen Kaufhaus Kerber in Fulda, das geschlossen hat und seit diesem Jahr als Konzeptkaufhaus, Café, Coworking Space wieder eröffnet hat und dort sind wir präsent mit einer kleinen Pop-up-Vitrine mit einigen Objekten und zeigen dort die Geschichte des Kaufhauses und sind ja auch mit dem Fondau-Museum und auch das Kaufhaus befindet sich hier in bester Innenstadtlage in Fulda und sind dort sozusagen rausgegangen aus dem Museum zu den Menschen, um Stadtgeschichte am Ort zu zeigen, Objekte aus unserer Sammlung dort auszustellen. Und das knüpft natürlich ganz stark direkt an die Gegenwart an und bietet den Dialog oder man könnte den Dialog fortführen jetzt auch über die Innenstadtentwicklung dort. Wie geht es weiter mit dem Areal? Aber auch an Objekte zum Kaufhaus anzuknüpfen. Wir haben eine relativ große Plastiktütensammlung zu Fulderer Geschäften. Da sind auch einige Tüten aus dem Kerber-Kaufhaus dabei.
Ist denn das Kaufhaus irgendwie besonders wichtig für, ich bin ja kein Fuldaer, aber ist das besonders wichtig oder identitätsprägend?
Das Kaufhaus hat an dem Standort, es gibt es seit 1936 in Fulda und an dem Standort hat es neu eröffnet 1958 und für viele Menschen, also diese Präsentation dort war für uns auch auch verbunden mit einem Aufruf, Erinnerungen, Bilder, Dokumente oder Objekte, die mit besonderen persönlichen Geschichten verbunden sind, an das Museum heranzutragen. Da haben sich auch einige Menschen gemeldet und es gibt Erzählungen von dem Restaurant, wo man ein- und ausgegangen ist. Wir haben auch Speisekarten zum Beispiel dort ausgestellt aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Dann dort, als es 1958 eröffnet hat, war ein Highlight die erste Rolltreppe und die ist man dann gefahren. Es gibt Bilder von den Schlussverkäufen, die Massen, die sich dort drängen und so hat dieses Kaufhaus auf jeden Fall auch die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger geprägt über die Jahrzehnte und daran lässt sich jetzt natürlich auch viel zeigen, auch an diesen Plastiktüten beispielsweise, die Konsumkultur, wie hat sich das Einkaufen verändert, aber auch heute das Thema Nachhaltigkeit, die Plastiktüten sind jetzt eben auch museumsreif.
Wollte ich jetzt gerade sagen, also es ist ja nicht nur eine Retrospektive, um ihrer selbst willen quasi antiquarisch irgendwas zu sehen, sondern daraus resultieren ja durchaus auch kritische Fragen an unsere Gesellschaft auch, oder?
Genau, und so zeigt sich in diesem Kauf eigentlich sehr viel, was man dort, wo man auch in den Dialog gehen kann mit der Stadtgesellschaft. Und das ist das, was wir machen möchten, auch an die Gegenwart anzuknüpfen mit eben solchen Projekten, aber auch, wie hat sich das verändert?
Es zeigt auch so generell diesen Bogen in der Stadtgeschichte selbst. Also wir haben 58, das war der Aufbruch in die Moderne, das war der Aufbruch in die Konsumgesellschaft nach dem Krieg wieder. Da war dieser Standort unheimlich wichtig für Fulda. Seit 2020 ist das Areal geschlossen. Mit dem Kaufhaussterben ist dieser Bereich eben dicht gemacht worden. Da sieht man dann auch, wie an solchen Gebäuden auch insgesamt ein Wandel im Konsumverhalten, in der Stadtgeschichte nachgewiesen werden kann. Und rauszugehen, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, das ist eben ja schon angeklungen, um unsere Sammlung, die wir auch fortwährend aktualisieren und fortschreiben müssen, auch eben zu befördern. Das heißt, also wir sind auf die Leute zugegangen. Frau Galinski hat nochmal gefragt, was haben Sie vielleicht noch für Produkte, die sich mit dem Kaufhaus in Verbindung bringen lässt, um immer wieder auch diese Dinge auch wirklich dokumentieren zu können, auch so im Hinblick auf, was wollen vielleicht unsere Nachfolger in 20, 30, 40 Jahren im Museum dann zeigen aus unserer Epoche, in der wir jetzt sind. So hatten wir seinerzeit, das wollte ich gerade sagen, so hatten wir seinerzeit in der Corona-Zeit auch einen Aufruf gestartet, wer entsprechend signifikante Stücke zur Corona-Zeit oder zur Dokumentation der Corona-Zeit beibringen kann. Da gehörten die Masken eben unter anderem dazu, da gehörten die Warnschilder dazu, die plötzlich überall aufgestellt wurden, dazu gehörten im Endeffekt die Desinfektionsständer mit dazu und auch da haben wir im Prinzip eine kleine Sammlung angelegt, um diese Phase dokumentieren zu können später.
Sind wir da nicht eigentlich jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs? Also ist es so, dass die Funktion von Heimatmuseen, wenn sie jetzt keine verstaubte Rumpelkammer sein wollen mehr, dass die sich dann eigentlich doch komplett ändern muss und dass sie versuchen, diesen Weg zu gehen?
Ja, in jedem Fall. Also wir werden viel stärker auf die Leute zugehen. Wir wollen die Leute mit einbinden. Wir wollen, dass die eigentlichen Geschichten teilweise von den Leuten erzählt werden, teilweise über die Gegenstände erzählt werden. Früher vielleicht ein Möbelstück da drin, was als Möbel dort war. Heute brauchen wir die Objekte mit ihren Geschichten. Wo hat es gestanden? Was für eine soziale Schicht wird dadurch repräsentiert? Und das gilt für viele andere Objekte auch, dass für uns also das Objekt, ich will nicht sagen zweitrangig wird, aber wesentlich wichtiger die Geschichte, für das es steht, im Vordergrund zu stehen hat. Und das sind natürlich in jeder Region, sind das andere Geschichten. Es sind auch hier, je nachdem, was ich für Besucher habe und in was für einem Umfeld das Museum steht, sind es andere Geschichten. Deswegen gibt es da auch nie einen Endpunkt, sondern so wie sich die Gesellschaft und das Umfeld wandelt, so werden sich auch die Museen stetig wandeln können und wandeln müssen. Deswegen gibt es auch umgekehrt auch nicht den Königsweg für die Regional- und Stadtmuseen, die man dann auf andere Häuser übertragen kann, sondern jedes Haus muss sich in der Auseinandersetzung mit seinem eigenen Umfeld quasi neu erfinden und ein Stück weit auch eben immer weiter neu entwickeln.
Und so im Dialog sozusagen mit dem regionalen Umfeld, für das es ja zuständig ist, in einem Dialog diese Identität mitzubewirken, abzufragen, zu dokumentieren, aber auch das als einen dynamischen Prozess zu verstehen.
Genauso.
Ja, Herr Dr. Ferse, Frau Galinski, haben Sie herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für diese intensiven Einblicke in die Herausforderungen und Perspektiven moderner Museumsarbeit.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Gerne. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erfolg mit Ihren innovativen Angeboten, angestammte wie neue Besucherinnen zu gewinnen. Alle Infos zu diesen Angeboten finden Sie über den Link auf der Webseite dieses Podcasts Nah am Menschen.